Wir werden heute ein Telefoninterview mit Brighton schaffen, in Sussex Universität. Politikwissenschaftler und Doktorand Umut Shahverdi ist am Telefon. Hallo Umut.
Hallo.
Wir möchten gerne uns über den Großbritannien-Brexit uns unterhalten. Und vergangene Woche ist ja dieses Referendum stattgefunden. Die Großbritannien hat sich Brexit entschieden. Es gibt Rücktritte und es gibt Ungewissheiten dermaßen, wie es weitergeht und wie ist momentan die Lage in Großbritannien und ist es überhaupt ein Zerbruch der Europäischen Union mit dem Brexit? Ist es Zukunft der Europa in Gefahr? Wird es überhaupt einen Dominoeffekt geben? Wie kann man das überhaupt so definieren?
Also zur ersten Frage, was ist passiert? Es gab dieses Referendum, ich glaube, jeder hat es mitverfolgt, deswegen brauche ich nicht sehr viel im Detail darauf eingehen. Aber was, glaube ich, wichtig war im Referendum, ist ganz klar, dass es erstmal eine kleine Mehrheit gab von 52%, die für einen Austritt gewählt hat. Das sind ungefähr 1,3 Millionen Wähler. Das nächste ist, dass außerdem vor allem im Ballungsraum London, hier in Brighton, speziell im Süden, Menschen für die EU waren und nicht für einen Austritt. Und dass vor allem Jugendliche, junge Wähler von 18 bis 44, wenn man sich das anschaut, haben für die EU gewählt. Und vor allem im Alter von 18 bis 23 ist die Rate bei 70%. Bis 44 geht es dann auf 56% circa. Das heißt, wir haben eine Generation unter 44 oder zwei Generationen unter 44, die sagen, wir wollen in der EU bleiben. Die Generation drüber sagen, wir wollen raus. Das ist das Nächste. Also junge Wähler wollten eigentlich drin bleiben. Das Dritte ist, glaube ich, dass das Vereinigte Königreich ein bisschen gespalten ist. Also man hat klar gesehen, dass England und dass Wales aus der EU raus wollte, wobei Schottland und Nordirland in der EU bleiben wollten. Wichtig ist das deswegen, weil in Schottland gab es gerade vor kurzem erst ein Referendum zum Austritt aus dem Vereinigten Königreich. Und was da passiert ist, mit einer knappen Mehrheit haben sie entschieden, die Schotten, dass sie in dem Vereinigten Königreich bleiben. Jetzt haben die Schotten mit einer großen Mehrheit und in allen ihren Gebieten gesagt, sie wollen in der EU bleiben. Aber die Engländer haben wieder mal über ihren Kopf hinweg entschieden und gesagt, nee, wir wollen raus. Das heißt, es sind jetzt schon wieder Stimmen aufgekommen, glaube ich auch zu Recht, und einen Tag später sofort sind Stimmen aufgekommen, die gesagt haben, wir müssen das Schottland-Referendum wiederholen, weil England macht Sachen, die wir nicht machen wollen, und die Schotten wollten in der EU bleiben. Nordirland auf der anderen Seite muss sich jetzt natürlich die Frage stellen, vor allem der Süden Nordirlands muss sich jetzt die Frage stellen, wozu haben wir jahrzehntelang mit unseren irischen Brüdern und Schwestern gekämpft? Wenn die Engländer erneut, in vielen Fragen haben sie das auch schon getan davor, aber auch in dieser sehr wichtigen Frage, in einer armen Region in Nordirland, wählt England Nordirland mit raus aus der EU. Und ich weiß nicht, wie sie sich fühlen, wenn sie ein bisschen weiter südlich gucken, nach Irland, zur Republik Irland gucken, denen es viel besser geht, die in der EU sind und die unabhängig von den Engländern und von den Walisern entscheiden können über ihre eigene Nation oder über ihr eigenes Land. Das heißt, es geht hier nicht nur um die Frage, was passiert gerade mit der EU. Ich glaube, es geht viel mehr hier in England vor allem um die Frage, und das ist die große Diskussion hier, was ist hier los eigentlich im Vereinigten Königreich? Brechen wir als Vereinigtes Königreich gerade auseinander? Politiker treten zurück, es wird bald neue Wahlen geben, Schottland will raus. Also es ist hier ein bisschen ein Durcheinander. Normalerweise ist es so, dass sonntags im BBC Diskussionen natürlich stattfinden bei BBC News, aber diese Diskussionen sind alltägliche kleine Diskussionen, die nicht wirklich interessant sind und nicht viele Zuschauer eigentlich anziehen können. Aber die letzten Tage, wenn man BBC angemacht hat, waren es immer die Diskussionen um die EU, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Und viele Menschen wissen gar nicht, wo es jetzt lang geht. Viele Menschen bereuen es sogar, dass sie rausgewählt haben, weil sie dachten, es wird niemals passieren. Was passiert jetzt mit der EU? Das war die zweite Frage. Das steht in den Sternen meines Erachtens. Es gibt viele Stimmen in Italien, Holland, Deutschland auch, natürlich mit der AfD, Frankreich, die sagen, oder Polen genauso, die sagen, gut, haben wir ja gesehen, es funktioniert, Machen wir auch. Aber ich glaube, die EU ist da ein bisschen, geht da ein bisschen strategischer ran und wird Großbritannien, glaube ich, meines Erachtens ein bisschen ausbluten wirtschaftlich und sie so ein bisschen in den Regen stellen lassen, damit sie den anderen Ländern, die auch vielleicht einen Austritt wollen, zeigen, pass auf, wenn ihr austreten wollt, bitteschön, gerne, hier ist die Tür, aber es wird euch damit sowas von schlecht gehen. Ich meine, wenn man sich alleine den Dollarkurs innerhalb der, also während der Wahlergebnisse, während der Nacht, ich habe das mir angeguckt um 12 Uhr, 1 Uhr nachts, als die ersten Ergebnisse reinkamen schon, ist der Dollarkurs, also der britische Pfund, hat gegenüber dem Dollar 6 Pennies verloren. Innerhalb von 10 Minuten. Das heißt, die Märkte haben sofort darauf reagiert. Der Eurokurs ist wieder hochgeschnellt im Gegensatz zum britischen Pfund. Das heißt, kurzzeitig hat das sofort eine Reaktion gezeigt. Und die nächste Frage ist, was wird mit Großbritannien in der Zukunft? Ich glaube, diese populistische Politik, dass wir sind stark genug, wir sind das fünfstärkste Land, also wirtschaftlich fünfstärkste Land der Welt, diese populistische Politik wird in der Zukunft nicht wirklich bewahrheitet werden, ökonomisch und sozioökonomisch, weil es ist nicht ein produzierendes Land. England ist ein auf eigentlich eben diese freien Märkte, auf einen gemeinsamen freien Markt, auf, ja, sag ich mal, England baut auf ein Mythos. Ja, London ist das europäische Finanzzentrum gewesen. Jetzt werden viele Firmen aus London rausgehen und sagen, naja gut, es gibt ja da diese eine Stadt in Deutschland, die nicht nur die Nation, also die deutsche Zentralbank hat, sondern auch die europäische Zentralbank beinhaltet. Das wäre Frankfurt. Warum sollte Frankfurt nicht Europas Finanzzentrum werden, wenn England nicht mehr dabei sein möchte? Das heißt, dieser ganze Mythos und die ganzen Serviceleistungen und so weiter, ich weiß nicht, inwiefern England das, ja, diese ganze, die nächsten 10 Jahre überbrücken wird. Wie gesagt, sie produzieren nicht wirklich.
Wie ist denn das überhaupt für den einfachen Menschen? Weil die Finanzmärkte, die werden irgendwie einen Weg finden. Die Europäische Union wird auch die Engländer nicht einfach so von alles befreien, sondern eher mit denen einen Kompromiss schaffen. Es ist auch eine Diskussion, dass man wie Schweizer Modell und so weiter einen Kompromiss schaffen würden, vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren. Wie ist das überhaupt für den einfachen Menschen? Ist das überhaupt bewusst gewesen, was diesen Brexit heißt? Weil gleich nach den Wahlen ist beim Google die ganzen Fragen hochgekommen, was passiert jetzt? Ist das überhaupt für einfache Menschen klar gewesen, was die gewählt haben?
Weniger. Ich glaube, also die Diskussion generell um den Brexit war weniger um, also es ging da weniger um wirklich die Folgen. Das hat zwar die Seite, die gesagt hat, wir sollten in der EU bleiben, das haben die zwar immer wieder klar gemacht und immer wieder die wirtschaftlichen Folgen heraufbeschworen. Die Brexit-Seite hat immer gesagt, ach, ihr macht doch den Leuten nur Angst, wir sind die fünfstärkste Nation in der Welt wirtschaftlich, das schaffen wir locker, jetzt können wir dann selbst entscheiden über alles und so weiter. Was die dann auf der eigenen Seite eben als Propagandamittel benutzt haben, waren vor allem zwei Sachen. Beide miteinander verknüpft. Das eine war, die Einwanderung nach England ein bisschen zu verringern oder stark zu verringern, weil man dann nicht mehr in der EU ist, weil in der EU wird ja gemeinsam entschieden. Das heißt, wenn dann zum Beispiel syrische Flüchtlinge kommen, kann man jetzt sagen, ich möchte dich nicht. Damals ging das nicht, damals war das eine EU-Entscheidung. Auf der anderen Seite ging es um EU-Migranten, wie zum Beispiel hier gibt es eine große Wanderung aus Polen, also mehr als 1 Million Menschen aus Polen sind in den letzten 10 Jahren hierher gekommen. Das ist eine Riesenwanderung, die passiert, und die arbeiten vor allem im Billiglohnsektor. Und was viele Briten da vereint hatten, war, es geht uns hier schlecht, die Wirtschaft ist am Straucheln und die ganzen Ausländer nehmen uns den Job weg. Ob sie jetzt EU-Ausländer sind oder nicht EU-Ausländer, sie nehmen uns den Job weg. Auf der anderen Seite, das zweite Argument war eben, lasst uns England wieder frei machen. Lasst uns England wieder frei von der EU machen. Lasst uns selbst entscheiden, was wir wollen für unsere Zukunft. Weil wir wissen das besser. Beide Argumente haben vor allem auf nationalistische, auf patriotische, in Anführungsstrichen, auf nationalistische Gefühle, sage ich mal, gezielt. Das heißt, sozioökonomisch schwächere Regionen, die zuvor eher konservativ-rechts waren, haben das sofort einen Anlauf auf diese Argumente gehabt und haben sofort darauf reagiert und gesagt, super, genau das wollen wir ja. Weil uns geht's gerade schlecht und der Grund ist die EU. Punkt. Der Grund sind Einwanderer. Punkt. Das heißt, die haben weniger über ökonomische Folgen gedacht, weil sie dachten, es geht ihnen besser, wenn die ganzen Ausländer nicht mehr kommen. Es war also schon von vornherein eine relativ nationalistische Stimmung da. Sie hat sich dann umgewandelt in eine eher rassistische Stimmung. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass man aus der EU raus wollte. Und jetzt erst plötzlich, als der Dollar an Wert gewonnen hat und plötzlich die ganzen Wirtschaftsseiten deutlich wurden, dadurch, dass es ja Faktum wurde, haben sie plötzlich geguckt, oh mein Gott, warte mal ganz kurz, geht gar nicht so, wie sie uns das versprochen haben. Ich meine, ein Punkt noch, ganz kurz. Nigel Farage, der Führer der UKIP, das ist eine Partei, die man vergleichen kann mit der AfD. Und er hatte gesagt, 320 Millionen Pfund pro Monat werden wir nicht mehr an die EU bezahlen, sondern das werden wir an das nationale Gesundheitssystem bezahlen. Dem nationalen Gesundheitssystem geht es nicht gut, also bezahlen wir es da rein. Es ist sofort drin, schaut mal, wir geben kein Geld mehr aus. Mit diesem Argument sind sie angetreten. Die Opposition hat immer gesagt, nein, so leicht ist die Rechnung nicht, weil wir kommen von den 320 bezahlen wir rein, aber wir kommen selbst 280. Außerdem gibt es noch die Subvention und so weiter. Das heißt, es ist eher ein Plusgeschäft als ein Minusgeschäft, was wir mit der EU machen. Natürlich wollte keiner auf sie hören. Jetzt hat Nigel Farage zwei Tage später nach dem EU-Referendum selbst gesagt, es war ein Fehler, das zu sagen, weil natürlich werden wir die 320 Millionen nicht sofort in das nationale Gesundheitssystem stecken. Das geht nicht einfach so, hat er selbst gesagt. Das heißt, einen Tag später tritt er von all diesen Seiten, von all diesen Argumenten, nimmt er Abstand und sagt, naja, wir haben damit zwar die ganze Kampagne geführt, aber so leicht geht das nicht. Mit den ganzen Migranten nach England. Zuvor gab es Plakate von UKIP, wo Frauen mit Kopftuch und eben Syrer abgebildet wurden und Migranten generell abgebildet wurden und gesagt wurden, die werden nicht mehr kommen. Die werden wir alle rausschicken. Auf die Frage hin, was jetzt mit der Einwanderung passiert, mussten sie eingestehen, naja, ganz ohne Einwanderung schaffen wir es auch nicht. Das heißt, einen Tag später, nachdem sie die Bevölkerung belogen und betrogen haben, haben sie gesagt, naja gut, okay, Moment, wir haben euch belogen. Eigentlich ist die Wahrheit die, wir wussten ja auch nicht, dass ihr wirklich dafür seid. Wir dachten, wir können jetzt hier mal schön Propaganda machen und nach der Niederlage wieder das Establishment, die ganze politische Stimmung, die Liberalen, die Linken, wir können sie alle mal wieder beschuldigen und unseren Ärger weiterführen. Das war eigentlich das Ziel, hat aber nicht funktioniert, weil die Bevölkerung wirklich dieser Sache geglaubt hat.
Umut, die andere Frage, was mich beschäftigt, ist in Ende 90er Jahre, Anfang 2000 der Jahre haben wir eine Globalisierungsdiskussion. Und durch diese Globalisierungsdiskussion haben wir öfter diskutiert oder viele haben darüber diskutiert, dass die Nationalstaaten sich auflösen und werden die Nationalstaaten mit Zeit zu Zeit sich auflösen und irgendwann werden wir eine Gemeinschaft haben. Aber in den letzten Jahren, wenn wir so betrachten, sind die nationalistische und populistische Stimmungen in Europa auch sehr stark, so wie in Frankreich Le Pen oder bei uns hier in Deutschland AfD. Oder bei euch jetzt UKIP oder in Polen oder in andere Länder, Ungarn und so weiter. Wie ist überhaupt diese Diskussion? Wo ist das die ganze Globalisierung geblieben? Ist das nur Globalisierung der Finanzen gewesen, wo eigentlich die untereinander sich sehr gut verstehen? Kann man überhaupt sagen, dass Auflösung der Nationen nicht richtig war oder ist das überhaupt noch möglich?
Also die Auflösung von Nationalstaaten ist generell nicht falsch, werde ich jetzt mal für mich persönlich sagen. Das ist generell eine gute Sache, es ist nur eine Frage des Systems. Das heißt, wenn ich im Kapitalismus und vor allem im neoliberalen Kapitalismus über eine Globalisierung rede, im positiven Sinne, im liberal-positiven oder im linken positiven Sinne, dann habe ich da von vornherein einen Fehler begangen, weil ich die Systemdebatte gar nicht eingegangen bin. Wenn wir über eine Liberalisierung oder eine Globalisierung im Neoliberalismus reden, Das hätte auch so funktioniert, mit Nationalstaaten. Das wäre gar kein Problem. Man hätte die Märkte öffnen können, man hätte diese Verträge, Freihandelsverträge machen können, das wäre alles in Ordnung. Was mein Glaube ist, ist, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, dass eben die Diskussion, die große Diskussion um die Blöcke, um Ideologien weggefallen ist. Und man hat versucht, man musste etwas finden, man musste eine neue Form der Beschäftigung finden, in Anführungsstrichen. Was wir auch nämlich ganz klar sehen können, ist, dass viele Partikularinteressen wichtiger geworden sind. Das heißt, wir haben immer mehr Partikularinteressen jetzt im Sinne, was weiß ich, und ich möchte hier gar nicht sagen, dass es schlechte Sachen sind. Ich möchte sie nicht kleinreden, also ich will nicht da falsch verstanden werden, aber das ist Tatsache, dass immer mehr Bewegungen und Organisationen und Proteste sich vor allem auf Partikularinteressen beziehen. Das heißt, zum Beispiel LGBTQ. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel in diesem Protest mit teilnimmt und sich dort engagiert, protestiert diese Person vor allem auf die Rechte von Homosexuellen, Transsexuellen. Das heißt, man ist da gesperrt, versperrt auf eine Sache. Genauso kann man das jetzt auf Umweltrechtsorganisationen oder eben auf die Kurden in der Türkei beziehen. Man sagt dann, naja, die Kurden wollen ihre Rechte, Punkt. Das sind alles gute Sachen, gar kein Thema. Das einzige Problem ist dabei, dass man die Sicht auf oder die Perspektive auf das globale Problem, auf das eigentlich große Problem, was das alles eben, all diese Probleme, diese kleinen Probleme erzeugt, verliert. Was ist das? Das ist eine Systemdebatte. Das ist der Kapitalismus. Das ist die Demokratie. Das heißt, wenn wir nicht den Kapitalismus diskutieren und diese nicht abschaffen, nicht dafür kämpfen, dieses alles abzuschaffen, können wir nicht davon ausgehen, dass unsere kleinen Partikularinteressen wirklich erfüllt werden. Also ich kann von vornherein sagen, dass die Kurden niemals, niemals einen Nationalstaat bilden können, so wie sie es möchten, solange es einen Kapitalismus gibt, weil Kurden werden dann trotzdem weiter unterdrückt. Auch wenn es ein gemeinsames Kurdistan gibt, wird es 4, 5 andere Länder geben, alles Länder, die Nachbarn sind, die sie unterdrücken werden, die sie angreifen werden, die sie fertig machen werden. Das heißt, wir müssen doch eigentlich sehen, was hier eigentlich passiert ist, nämlich der Neoliberalismus, also als Teil des Kapitalismus. Kapitalismus schafft immer eine Sache, und zwar, wenn ich für eine Sache stehe oder wenn ich plötzlich hier sehr viel gegen den Staat bin, schafft er es so umzudrehen und zu sagen, pass auf, ich gebe dir deine Rechte, wunderbar, sei jetzt still. Was der Kapitalismus insofern geschaffen hat, war, diese Partikularinteressen, die sich schon entwickelt hatten, weiter zu unterstützen, gleichzeitig eben damit dann eine gewisse Unsicherheit zu schaffen. Warum sage ich Unsicherheit? Wenn ich jetzt ein Partikularinteresse vertrete und für dieses einstehe, dann bin ich immer in der Minderheit. Deswegen Partikularinteresse. Weil ich werde niemals in der Mehrheit sein. Also es wird niemals die Weißen geben, weltweit die Weißen geben, die für ein Recht der Weißen kämpfen, weil die Weißen sind sowieso an der Macht. Wer kämpft dann dafür? Eine Minderheit. Die Minderheit wird immer eine Unsicherheit haben, wird immer im Rahmen einer Unsicherheit leben. Das ist ja genau diese Debatte, die wir jetzt seit einem Jahrzehnt ungefähr haben. Die Unsicherheit der Jugend, die Unsicherheit generell. Da haben wir eine Jobsicherheit. Immer geht es um Sicherheit. Terrorismus, Sicherheit. Es geht also immer um die Debatte der Sicherheit. Meine Sicherheit, die Sicherheit der Gesellschaft, die Sicherheit des Staates, die Sicherheit des Raumes, die Sicherheit meiner Idee. Diese Sicherheitsdebatte hat eins erzeugt, nämlich, dass wir einen großen Bruder oder eben einen Vater gebraucht haben. Und das ist dann der Vaterstaat. Das heißt, die Nationalismusdebatte, und dazu komme ich gleich, zu der Nationalismusdebatte, was dann passiert. Das heißt, der Neoliberalismus oder der Kapitalismus ist meines Erachtens kein ideologisches, und es ist ein sehr, sehr pragmatisches Mittel. Was dem Kapitalismus hilft, das wird er tun. In den 60er Jahren gab es Proteste gegen nukleare Energie. In unserer heutigen Zeit haben wir gesehen, knapp 50 Jahre später, dass eine konservative Angela Merkel gegen oder eben für die Abschaffung der nuklearen Energie eingetreten ist und ein Memorandum unterschrieben hat. Hätte man sich das vorher vorstellen können? Natürlich nicht. Aber der Kapitalismus hat diese Mittel geschaffen, weiterhin seine Gewinne zu erzeugen mit nicht-nuklearer Energie. Und plötzlich vertritt er etwas, nämlich saubere Energie. Wenn wir heute die Werbung anschauen, E.ON, alle sagen sie, wir haben saubere Energie. Jahrzehntelang und bis heute immer noch Braunkohle und Nuklearenergie sind die Nummer eins. Nichts mit sauberer Energie. Und sie bauen es auch nicht weiter aus. Das heißt, wir werden dort beruhigt und gesagt, passt auf, eure Sicherheit ist bei uns. Und das genau läuft beim Staat auch. Und was passiert dann? Wenn also jetzt die Unsicherheit führt zu was? Ich denke, die Unsicherheit führt zu einem gesteigerten Nationalismus, weil man plötzlich etwas sucht, wo man, das man umarmen kann, das einem hilft, das einem Schutz bietet. Und das ist der Nationalstaat. In dieser Zeit passiert dann eins, nämlich Populismus. Und der Populismus ist eigentlich auch ein Mittel des Kapitalismus selber. Haben wir gesehen in Deutschland, sehr schmerzhaft, mit Hitler. Die Frankfurter Schule sagt ja auch, das war das hässliche Gesicht des Kapitalismus. Das heißt, Faschismus ist ein Teil des Kapitalismus. Genauso das, was wir heute erfahren, mit dem gestiegenen Populismus überall in der Welt. Das heißt, wir können nicht einfach nur sagen, Trump in Amerika und das war's. Nein, wir haben es auch hier. Wir haben es in Holland, wir haben es in Frankreich, wir haben es in Deutschland, wir haben es in England, in Polen, in Ungarn, in allen Ländern in Europa. Haben wir einen gestiegenen Populismus, der xenophobisch, rassistisch, nationalistisch ist. Unter dem Deckmantel des Patriotismus aber, ne, immer unter dem Deckmantel. Wir haben es in der Türkei mit Erdogan. Wir haben es in Russland mit Putin. Das sind alles populistische Bewegungen und populistische Führer, die eine Sicherheit den Menschen vorgaukeln, weil sie wissen, es gibt eine Unsicherheit in der Welt, weil eben die Welt scheinbar globalisiert, offen und keine Grenzen mehr hat. Und ich als kleiner Mensch mit meinen kleinen Interessen finde keinen Anklang, weil die Mehrheit ja eigentlich immer gegen mich sein muss. Also, was mache ich? Ich greife andere Minderheiten an, weil ich ja auch eine Minderheit bin. Ich greife andere Minderheiten an, um dann meine Macht auszubauen, um dann stärker zu wirken. Und das nennen wir Nationalismus, seit jeher. Das heißt, die Entwicklung, die wir heute haben, ist nicht eine Entwicklung, die neoliberal, Globalismus, Kapitalismus, das plötzlich diesem ganzen Traum der 90er Jahre entgegenwirkt. Nein, das ist eine Sache, die total im Einklang ist. Und da muss ich ganz kurz noch etwas kritisieren. Wenn wir über Politik und über Theorie reden, begehen wir immer einen Fehler. Und der Fehler ist der, dass wir das Heutige anschauen und über heute ein Argument uns entwickeln und dann sagen, so entwickelt sich das jetzt alles. Wir schauen uns nicht die Geschichte an, wir schauen uns nicht an, was es in der Zukunft heißen könnte. Und wir versuchen nicht zu verstehen, die ganzen Mittel und Wege des Kapitalismus zu verstehen, um dann eine richtig gute Kritik zu machen und dadurch dann vielleicht etwas besser zu erklären. Wir verschlafen es. Und ich glaube, nicht nur also Linke verschlafen es, Rechte, nein, alle verschlafen es. Wir sind jetzt heute in einer Zeit der schnellen Medien. Wir brauchen nicht mehr eine Zeitung zu lesen. Wir haben alles in unserer Hand auf dem Handy mit Twitter und so weiter. Das heißt, jede Sekunde entwickelt sich etwas neu und wir erfahren es immer wieder neu. In so einer sehr schnelllebigen Zeit, können wir nicht jedes Mal, wenn ein neues Ereignis da ist, plötzlich unsere Sichtweise, unsere Perspektive, unsere Voraussage für die Zukunft ändern. Wir müssen also etwas Standfesteres sagen. Und ich glaube, was wir seit Jahrzehnten sagen können und was immer zutrifft, ist eine gute, fundierte Kapitalismuskritik, Systemkritik, die eigentlich immer wieder alles erklären kann, was in den verschiedenen Jahrzehnten passiert.
Ja, Umut, das ist eine lange und auch eine riesige Diskussion, die eigentlich geführt werden soll, muss, in internationaler Ebene eigentlich. Meinst du, dass die Politikmachung sich geändert hat in der letzten Zeit? Der Populismus hat zugenommen, hast du vorhin erwähnt, in verschiedenen Ländern ist die populistische Führer irgendwie holen Einstimmung von Bevölkerung und auch Religion spielt da große Rolle. Was in den nächsten Jahren noch passiert, werden wir natürlich noch mal darüber diskutieren. Ist irgendwas noch einzufügen, was ich jetzt zu Ende der Unterhaltung zu dem Interview komme?
Einzig und allein einzufügen ist ein Widerspruch eigentlich in Theorie und Praxis, in Bezug auf die Populisten. Ganz kurz nur, weil ich finde es sehr lustig, dass das, was die Populisten zurzeit benutzen, nämlich eben fragen wir doch das Volk soll entscheiden, eben diese ganzen Referendumsgeschichten, sind generell nicht schlecht, sage ich nichts. Ja? Ein Referendum, das Volk befragen, die Menschen befragen, ist immer eine gute Sache. Das einzige Problem, was ich daran sehe, ist, dass wer macht das eigentlich? Wer will das? Das sind alles Eliten, das sind alles reiche, weiße Männer, die sagen, fragen wir doch die Bevölkerung und dann schaukeln sie mit Populismus auf. Was lustig an der Geschichte ist, dass diese alten, weißen, reichen Männer nicht die Stimme der Jugend hören wollen, das immer noch verstummen lassen, gleichzeitig aber ein Mittel der Jugend benutzen. Nämlich was? Das, was wir heute praktisch anwenden im Internet. Die Internetgesellschaft der Jugend ist eine sehr einseitige, eine sehr vielfältige auf der anderen Seite und eine sehr direkte. Das heißt, wenn einem etwas gefällt, wenn Menschen etwas folgen und Menschen etwas gefällt, dann folgen sie dem, dann unterstützen sie diese Sache und so weiter. Das heißt, im Internet haben wir schon eine Gesellschaft der direkten Demokratie. Sie ist manchmal sehr hart. Ja, sie urteilt sehr schnell auch, genauso, aber mag sehr schnell auch. Sie kann auch sehr schnell plötzlich abflauen. Aber es ist eine sehr, sehr, sehr direkte Demokratie im Internet. Das möchte die Jugend. Die Jugend möchte mitreden. In der normalen Gesellschaft. Was aber passiert ist, dass eben diese alten, weißen, reichen Männer die Mittel dieser Jugend, dieses Internetzeitalters benutzen, um ihre eigenen Interessen des alten Establishments wieder durchzusetzen. Um populistische, nationalistische Ideen durchzusetzen. Und ich finde, das ist nicht nur an sich ein interessantes Thema, es sollte geforscht werden darüber, glaube ich, akademisch auch. Und es sollte auch darüber sehr viel diskutiert werden. Weil wir haben in vielen Ländern, nicht jetzt nur in England, das war jetzt nur ein Beispiel, wir haben auch in Amerika zum Beispiel mit den jetzt kommenden Wahlen genau dasselbe Thema. Was möchte die Jugend? Und die Jugend möchte etwas ganz anderes als Trump zum Beispiel. Ja? Aber Trump könnte sogar hier eine Wahl gewinnen. Wenn wir uns das in Deutschland anschauen, was möchte die Jugend? Ich glaube nicht, dass die Bundesregierung jemals auf die Jugend gehört hat und etwas getan hat. Aber sie benutzen die Mittel und Wege der Jugend, um dann andere Bevölkerungskreise, nämlich ältere Bevölkerungskreise, populistisch damit zu beeinflussen. Und erneut da, was ich vorhin gesagt habe, dass der Kapitalismus immer etwas nimmt, die Mittel und Wege findet und nimmt, um eine Kritik, einen Protest abflauen zu lassen oder verändern zu können. Diese Referenda sind genau dasselbe. Ja, die Bevölkerung sagt, wir sind das Volk, wir sind das Volk, ihr müsst auf uns hören. Referendum kommt, man gewinnt oder nicht, das ist egal. Das ist absolut egal. Weil das Establishment, die politischen Kräfte werden immer das tun, was sie für richtig halten. Ob wir jetzt Ja oder Nein sagen. Also, ob da der Kapitalismus achtet nicht drauf, ob im EU-Referendum die Briten Ja oder Nein gesagt haben. Er wird seinen Weg finden und irgendwas immer noch tun, um die Arbeiter auszubeuten. Das ist egal. Also das ist dem Kapitalismus egal. Aber man hat scheinbar das Volk befragt und scheinbar ist man sehr demokratisch und scheinbar hat man auf die Jugend ja auch gehört, weil sie ja auch abstimmen konnten. Und ich finde, diese Diskrepanz müssen wir auch in den nächsten Jahren weiter beobachten, weil ich glaube, und das ist mein letzter Satz, tut mir leid, wenn ich verlängere, ich glaube, in den nächsten 10 Jahren wird es genügend Mittel, elektronische Infrastruktur und so weiter, wird es genügend Mittel geben, dass die heute scheinbar stumme Jugend, die scheinbar ja nicht mehr auf die Straßen geht und scheinbar nicht mehr aktiv ist politisch, die wird in 10 Jahren genügend Mittel haben, um einen noch stärkeren Protest auf die Beine zu stellen, der dann nicht mehr nur auf der Straße ist. Weil es wird etwas noch Gefährlicheres für den Staat haben in der Hand, nämlich das Know-how, das Wissen über diese elektronischen Güter, womit sie alles lahmlegen können. Das heißt, wir können heute Energiekraftwerke lahmlegen mit elektronischen Mitteln. Man muss nicht physisch mehr hingehen. Und die werden dieses Mittel haben, sie werden es wissen, wie sie es benutzen können. Das heißt, Proteste in den nächsten 10 Jahren, wenn weiter nicht mehr auf die Jugend gehört wird. Es wird eines passieren, es wird viel mehr und viel kräftigere Umwandlungen geben und Umwälzungen geben in den Ländern. Und die werden nicht mehr auf Populismus nur hören, sondern da wird dann vielleicht irgendwann auch eben durch die Jugend, glaube ich, viel mehr die Stimme der Moral und die Stimme der Vernunft durchgesetzt, was eben auch wieder eine komische Sache ist, dass die Jugend die Stimme der Vernunft ist und die Älteren dann eben nicht, sondern das Populismus.
Okay, danke schön für das Interview, Umut.
Ich danke sehr.
Okay, dann mach's gut und schönen Tag wünsche ich und viel Spaß im Bereiten.
Dankeschön.
Danke.
Gute Sendung. Tschüss.
Tschüss, danke schön. Das war Umut Shaverdi, der in Brighton in Sussex Universität studiert, Politikwissenschaftler und Doktorand, der zu dem Thema, wo Großbritannien über den Brexit entschieden hat, haben wir eine Riesendiskussion geführt und eine Zusammenfassung, was da alles, wie man das verstehen soll und was überhaupt auf uns zukommt. Darüber haben wir Meinung von Umut Shaverdi geholt.